Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zur Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen. Zurzeit beschäftigen wir uns hier mit dem zweiten Buch Samuel. Diesmal erreichen wir das 6. Kapitel. Jahrelang, vielleicht ein ganzes Jahrzehnt, hatte sich David auf der Flucht befunden. Denn Saul, der erste König Israels, trachtete ihm nach dem Leben. Er sah in David einen Konkurrenten, der ihn womöglich gewaltsam vom Thron stoßen könnte. Doch David bewies einen langen Atem. Erst nachdem Saul in einer Schlacht gegen die Philister ums Leben kam, wurde er zunächst König von Juda und dann König von ganz Israel. Hauptstadt seines Reiches sollte Jerusalem werden, eine zu diesem Zeitpunkt schon über 1000 Jahre alte Stadt der Jebusiter, einem kanaanitischen Volksstamm. Dort auf dem Berg Zion, auf dem sich eine schier uneinnehmbare Festung befand, sollte die sogenannte Stadt Davids, der neue Regierungssitz, entstehen. Jerusalem, die halbwegs zentral gelegene Stadt, mitten zwischen den nördlich und den südlich gelegenen Stämmen Israels, wird von David zur Hauptstadt seines Königreiches ausgebaut. Auf dem Berg Zion lässt er einen Palast errichten, als Regierungssitz sozusagen. In späteren Jahren wird hier unter König Salomo, seinem Sohn und Nachfolger, auch der erste Tempel entstehen. Obwohl König David mit den Jahren immer mehr an Ansehen und Macht gewinnt, ist er sich bewusst, dass er voll und ganz von Gott abhängig ist. Israel ist Gottes Volk und schuldet ihm Gehorsam. Äußerlich will David dies zum Ausdruck bringen, indem die Bundeslade auf dem Berg Zion einen würdigen Platz bekommen soll. Im Innern dieser vergoldeten Truhe aus Akazienholz befinden sich die beiden Gesetzestafeln, die Mose am Berg Sinai einst angefertigt und die Gott persönlich beschriftet hatte. Während der Zeit der Wüstenwanderung wurde die Bundeslade im Allerheiligsten der Stiftshütte untergebracht, beziehungsweise unterwegs mit Hilfe von Tragestangen von einer Zwischenstation zur nächsten transportiert. Mittlerweile jedoch fristete die Bundeslade ein Schattendasein in einem ländlichen Heiligtum. Daran will David nun etwas ändern. Doch die Art und Weise, wie er die ganze Sache angeht, erscheint mir äußerst fragwürdig. Ja, meines Erachtens tut er die richtige Sache auf eine falsche Art und Weise. Worum geht es? Nun, David lässt die Bundeslade, hauruck, auf einen Wagen verfrachten und dann macht sich dieser von ein paar Rindern gezogen auf den Weg nach Jerusalem. Aus Respekt vor der kostbaren Fracht wird extra ein nagelneuer Wagen eingesetzt. Und die Volksfestatmosphäre, die diejenigen erleben, die den Transport begleiten, ist sicher ein Ausdruck ihrer Freude. Dennoch sollte David eigentlich wissen, dass der Umgang mit der Bundeslade schon zu Moses Zeiten genau festgelegt wurde. So heißt es beispielsweise im 4. Buch Mose, dass die Kehatiter die Bundeslade auf ihren Schultern tragen sollten. Zu diesem Zweck war sie mit 4 Ringen ausgerüstet, durch die 2 Tragestangen geschoben wurden. Bitte nicht berühren, das ist sozusagen die oberste Regel, die es im Umgang mit der Bundeslade zu berücksichtigen gilt. Bei dem Transport nach Jerusalem wird diese Regel nicht ausreichend befolgt. Ein Mann, der eigentlich nur verhindern will, dass die Bundeslade auf unwegsamem Gelände vom Wagen rutscht, wird von Gott sofort getötet, nachdem er die Bundeslade berührt hat. Nicht nur für uns als Bibelleser, sondern auch für König David ist diese harte Reaktion Gottes kaum zu begreifen. Doch David lernt aus dem Vorfall, Gott erwartet von den Menschen Gehorsam. Und sie tun gut daran, ihm zu gehorchen, auch wenn sie den Sinn mancher Anweisungen und Gesetze nicht verstehen. Als die Bundeslade später von Trägern weiter transportiert wird, kommt es zu keinerlei Zwischenfällen. Ich vermute, dass David aus der ganzen Sache eine wichtige Lehre gezogen hat, die sein weiteres Handeln als König beeinflusst, nämlich sei Gott gehorsam, was auch immer er von dir verlangt. So gesehen ist die Ankunft der Bundeslade in Jerusalem vielleicht eines der wichtigsten Ereignisse im Leben Davids. Allerdings fällt mir noch etwas anderes ein, was für ihn eine große Bedeutung bekommt. Können Sie sich denken, was ich meine? Nun ja, in seinem bisherigen Leben hat er schon vieles erlebt, was er sicher niemals vergessen wird. Als erstes fällt mir dazu ein, wie der Prophet Samuel ihn zum künftigen König Israels gesalbt hat. Damals war er noch ein Jugendlicher und hütete das Vieh seines Vaters. Ein ganz besonderes Erlebnis war sicher auch sein Sieg gegen den Philister Goliath. Die Hochzeit mit Michal, der Tochter Sauls, verdient ebenfalls erwähnt zu werden. Dass David später zweimal darauf verzichtet hat, an Saul Rache zu üben, auch das scheint mir wichtig. Dann der Tod Sauls, der es David letztendlich ermöglicht hat, die Nachfolge auf dem Königsthron anzutreten. Aber, ob Sie es glauben oder nicht, etwas anderes halte ich für noch bedeutsamer im Hinblick auf Davids Regierungsjahre als König. In Kapitel 7 werden wir erfahren, dass er den Entschluss fasst, in Jerusalem für Gott ein Haus zu bauen, sprich einen Tempel. Auch wenn ihm selbst die Erfüllung dieses Wunsches verwehrt bleibt, so ist er doch geradewegs beseelt davon, Gott zu ehren und einen Ort zu schaffen, an dem auch andere Menschen Gott begegnen. Die Bundeslade wird später in dem Tempel, den Davids Sohn Salomo bauen wird, ein neues Zuhause finden. Aber auch ohne den Tempel ist die Bundeslade ein Kultgegenstand, der die Gegenwart Gottes symbolisiert. Denn die Gesetzestafeln im Innern dokumentieren, dass Gott mit seinem Volk Israel einen Bund geschlossen hat. Und auf dem abnehmbaren Deckel der Bundeslade thronen zwei Cherubim, also zwei Engelsgestalten, die einander zugewandt ihre Flügel schützend ausbreiten. Der prachtvoll gestaltete Deckel der Bundeslade wird im zweiten Buch Mose als Gnadenthron bezeichnet. Oder, nicht so klangvoll, aber durchaus zutreffend, als Sühnedeckel. Im Neuen Testament scheint es im Römerbrief Kapitel 3 eine Anspielung auf diesen Sühnedeckel zu geben. Weil das in der deutschen Übersetzung jedoch ziemlich merkwürdig klingen würde, heißt es in der Lutherbibel lediglich, den, gemeint ist Jesus Christus, den hat Gott für den Glauben hingestellt als Sühne in seinem Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit, indem er die Sünden vergibt. Im Hebräerbrief Kapitel 9, wo das Aussehen der Bundeslade beschrieben wird, findet sich jedoch im griechischen Text derselbe Begriff für den Sühnedeckel bzw. den Gnadenthron. Das heißt, Jesus Christus ist gewissermaßen für uns zum Gnadenthron geworden. Aus all dem ergibt sich, dass die Anwesenheit der Bundeslade in Jerusalem, dem Regierungssitz von König David, gar nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Sie symbolisiert die Gegenwart Gottes und sie zeugt davon, dass David auf Gottes Gegenwart allergrößten Wert legt. Allerdings ist es noch gar nicht so lange her, dass die Bundeslade sowohl von den Israeliten wie auch von den feindlichen Philistern als eine Art magische Wundertruhe angesehen wurde. Die Israeliten zogen mit ihr in den Kampf und verloren. Die Philister wiederum brachten die Bundeslade als Beute mit nach Hause und mussten erleben, wie sie ihnen, wider Erwarten, kein Glück brachte. Deshalb brachten sie sie freiwillig zu den Israeliten zurück. Im 1. Samuelbuch, in den Kapiteln 4 und 5, wurde darüber berichtet. Ein gewisser Abinadab nahm damals nach einigem Hin und Her die Bundeslade in Empfang und bewahrte sie schließlich in seinem Privatheiligtum auf. Seinen eigenen Sohn berief er zum Priester, der sich um sie kümmern sollte. Schätzungsweise 70 Jahre hat die Bundeslade im Hause Abinadabs Asyl genossen. Oder sollte man vielleicht lieber von einem Abstellplatz reden? Wie es auch sei, erst zur Zeit Davids wird sie von diesem Ort am Rande Israels in die Hauptstadt Jerusalem und damit wohl auch wieder in das Bewusstsein der Gläubigen gebracht. Fassen wir zusammen. Einerseits erwartet Gott also einen respektvollen Umgang mit der Bundeslade als Kultgegenstand. Aber ein abergläubisches Vertrauen auf diese vergoldete Holztruhe ist völlig fehl am Platze. Man kann nur hoffen, dass die Bundeslade an ihrem neuen Standort in Jerusalem niemals missbraucht werden wird, sondern dass sie die Israeliten stets daran erinnert, dass Gott einen Bund mit ihnen geschlossen hat. Was die Persönlichkeit Davids anbelangt, so haben wir bereits einige seiner guten, aber auch einige schlechte Seiten kennengelernt. Alles in allem ist er jedoch ein Mann nach Gottes Herzen. So hat ihn Gott bereits bezeichnet, als sich David noch in jugendlichem Alter um das Vieh seines Vaters kümmerte. David und seine Liebe zu Gott. In vielen seiner Psalmen kommt sie zum Ausdruck. Hier ein paar Beispiele. In Psalm 9 heißt es: Ich danke dem Herrn von ganzem Herzen und erzähle alle deine Wunder. Ich freue mich und bin fröhlich in dir und lobe deinen Namen. Psalm 108: Gott, mein Herz ist bereit, ich will singen und spielen. Wach auf, meine Seele. Oder Psalm 103: Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Liebe zu Gott und eine gehörige Portion Leidenschaft höre ich aus diesen Versen heraus. Liebe zu Gott und Leidenschaft sind es auch, die David dazu bringen, die Bundeslade aus ihrem Dornröschenschlaf zu holen und sie in die Hauptstadt Jerusalem zu bringen. Eben, leider nur, wie ich schon ganz am Anfang der Sendung betonte, auf eine falsche Art und Weise. Allerdings hat er sie niemals als eine Art magische Wundertruhe angesehen, mit der er sich das große Glück nach Hause holt. Aber ein bisschen mehr Gehorsam, was den respektvollen Umgang mit der Bundeslade angeht, hätte ihm und seinen Leuten gut getan. Hier nun der Bericht aus dem zweiten Buch Samuel, Kapitel 6. Ich lese die Verse 1-3. Und David sammelte abermals die ganze junge Mannschaft in Israel, 30.000 Mann, und machte sich auf und zog mit dem ganzen Volk, das bei ihm war, nach Baala in Juda, um die Lade Gottes von dort heraufzuholen. Diese ist genannt nach dem Namen des Herrn Zebaoth, der über den Cherubim thront. Und sie setzten die Lade Gottes auf einen neuen Wagen und holten sie aus dem Hause Abinadabs, der auf dem Hügel wohnte. Usa aber und Achjo, die Söhne Abinadabs, führten den neuen Wagen. Das ist also der entscheidende Fehler, für den letztlich David die Verantwortung trägt. Er hätte dafür sorgen müssen, dass die Bundeslade mit Hilfe ihrer Tragestangen, und zwar von menschlichen Trägern, transportiert wird, und nicht auf einem Wagen, der von Rindern gezogen wird. Davids Ungehorsam führt dazu, dass Usa, einer der beiden Wagenführer, im Verlauf des Transports sein Leben verliert. Warum, so könnte man sich fragen, war es denn vor vielen Jahren den Philistern gelungen, die Bundeslade zu erbeuten, ohne Schaden an Leib und Leben zu nehmen? Ich persönlich vermute, dass Gott ihnen in diesem Punkt gnädig war, weil sie als Heiden keine Ahnung davon hatten, was es mit der Bundeslade auf sich hat und wie mit ihr umzugehen ist. Von David und den anderen Israeliten ist dagegen zu erwarten, dass sie die einschlägigen Vorschriften ganz genau kennen. Und wenn jemand Kenntnis von etwas bekommt, dann trägt er auch eine größere Verantwortung. Das ist übrigens der Grund dafür, warum ich mir über jene Menschen, die noch nie im Leben etwas von Jesus Christus erfahren haben, weniger Sorgen mache als über die, die jeden Sonntag einen Gottesdienst besuchen könnten oder es sogar tun und sich trotzdem nicht zu Gott bekehren. Falls Sie merken, dass Sie selbst auch zu Letzteren gehören, dann bitte ich Sie herzlich: Warten Sie nicht darauf, ob es vielleicht noch einen besseren Zeitpunkt geben wird, um sich zu Gott zu bekehren, sondern handeln Sie jetzt. Ein Zitat aus dem Hebräerbrief Kapitel 3 bringt es genau auf den Punkt. Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht. Zurück zu dem Bericht über den Abtransport der Bundeslade in Richtung Jerusalem. Zunächst scheint alles völlig reibungslos zu verlaufen. Ja, es entsteht sogar eine richtige Volksfeststimmung. In den Versen 4-7 ist zu lesen: Und als sie ihn, den Wagen, mit der Lade Gottes aus dem Hause Abinadabs führten, der auf dem Hügel wohnte, und Achjo vor der Lade herging, tanzten David und ganz Israel vor dem Herrn her mit aller Macht im Reigen, mit Liedern, mit Harfen und Psaltern und Pauken und Schellen und Zimbeln. Und als sie zur Tenne Nachons kamen, griff Usa zu und hielt die Lade Gottes fest, denn die Rinder glitten aus. Da entbrannte des Herrn Zorn über Usa, und Gott schlug ihn dort, weil er seine Hand nach der Lade ausgestreckt hatte, so dass er dort starb bei der Lade Gottes. Größer könnte der Kontrast kaum sein. Zunächst diese fröhliche und aufgekratzte Stimmung, dann der tragische Vorfall mit tödlichem Ausgang. Wir können heute kaum noch nachvollziehen, warum Gott so hart auf den Verstoß gegen die Transportvorschriften für die Bundeslade reagierte. So gesehen mag es ein kleiner Trost sein, wenn wir aus den beiden nächsten Versen erfahren, dass auch David die scharfe Reaktion Gottes nicht verstehen kann. Weiter ab Vers 8. Da ergrimmte David, dass der Herr den Usa so wegriss, und man nannte die Stätte Peretz Usa, das Wegreißen Usas bis auf diesen Tag. Und David fürchtete sich vor dem Herrn an diesem Tag und sprach, wie soll die Lade des Herrn zu mir kommen? Hatte ich vorhin noch davon geschwärmt, dass Davids Liebe zu Gott in vielen seiner Psalmen zum Ausdruck kommt, so ist nun hier also zu lesen, David fürchtete sich vor dem Herrn. So gegensätzlich auch beides erscheinen mag, beides gehört für einen gläubigen Menschen eng zusammen. Und gerade die Christen heute würden gut daran tun, das eine zu tun und das andere nicht zu lassen. Schließlich sagt Jesus selbst, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Andererseits heißt es beispielsweise in Psalm 111, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Klug sind alle, die danach tun. Gott zu fürchten bedeutet, ihn ernst zu nehmen, ihm Respekt entgegenzubringen, ihm als dem zu begegnen, der eines Tages die Menschen zur Rechenschaft ziehen wird. Interessant ist die Tatsache, dass in unserem Bibeltext in Vers 8 zunächst gesagt wird, dass David ergrimmt. Sprich, er ist zornig auf Gott, weil er den armen Usa nach Davids Dafürhalten zu hart bestraft hat. Doch nach dem Zorn auf Gott folgt, Vers 9, die Furcht vor Gott. David scheint zu erkennen, dass er von Gott keine Rechtfertigung verlangen kann. Die Folge? Während David noch kurz zuvor als tanzender König zu bewundern war, geht er nun ehrfürchtig auf Distanz zur Bundeslade. Wie es scheint, setzt ein Nachdenkprozess bei ihm ein. Auf keinen Fall will er riskieren, dass es zu einem weiteren ähnlichen Vorfall kommt. Aber die Bundeslade irgendwo einfach stehen lassen, das geht natürlich auch nicht. Weiter ab Vers 10. Und er wollte sie nicht zu sich bringen lassen in die Stadt Davids, sondern ließ sie bringen ins Haus Obed-Edoms des Gattiters. So blieb die Lade des Herrn 3 Monate im Hause Obed-Edoms des Gattiters, und der Herr segnete ihn und sein ganzes Haus. Und es wurde dem König David angesagt, dass der Herr das Haus Obed-Edoms segnete und alles, was er hatte, um der Lade Gottes willen. Da ging er hin und holte die Lade Gottes aus dem Hause Obed-Edoms herauf in die Stadt Davids mit Freuden. Der Zwischenaufenthalt der Bundeslade führt also zu keinen weiteren Sanktionen, obwohl Obed-Edom nicht einmal ein Israelit ist. Das ermutigt David, die Bundeslade in einem zweiten Anlauf doch noch nach Jerusalem zu holen. Diesmal aber nicht mit einem Wagen. Ab Vers 13 wird berichtet, und als die Träger mit der Lade des Herrn 6 Schritte gegangen waren, opferte man einen Stier und ein fettes Kalb. Und David tanzte mit aller Macht vor dem Herrn her und war umgürtet mit einem leinenen Priesterschurz. Tja, David kann es einfach nicht lassen. Sein Tanz ist Ausdruck seiner Freude und Anbetung zugleich. Ernste und versteinerte Mienen, wie sie einem manchmal im Sonntagsgottesdienst begegnen, haben einfach keinen Platz, als die Bundeslade nach Jerusalem gebracht wird. Weiter ab Vers 15. Und David mit dem ganzen Hause Israel führte die Lade des Herrn herauf mit Jauchzen und Posaunenschall. Und als die Lade des Herrn in die Stadt Davids kam, guckte Michal, die Tochter Sauls, durchs Fenster und sah den König David, also ihren Ehemann, springen und tanzen vor dem Herrn, und verachtete ihn in ihrem Herzen. Mein Eindruck ist, dass Michal nicht nur ihren Ehemann David wegen seines unköniglichen Verhaltens verachtet, sondern anscheinend kann sie auch keine Freude darüber empfinden, dass die Bundeslade in Jerusalem angekommen ist. Das deutet hin auf ein sehr distanziertes Verhältnis zu Gott. David dagegen freut sich von ganzem Herzen, dass die Bundeslade nun mit der offensichtlichen Zustimmung Gottes endlich an ihrem Bestimmungsort angekommen ist. Ich lese weiter ab Vers 17. Als sie die Lade des Herrn hineinbrachten, stellten sie sie an ihren Ort, mitten in dem Zelt, das David für sie aufgeschlagen hatte. Und David opferte Brandopfer und Dankopfer vor dem Herrn. Und als David die Brandopfer und Dankopfer beendet hatte, segnete er das Volk in dem Namen des Herrn Zebaoth, und er ließ austeilen allem Volk, der ganzen Menge Israels, Mann und Frau, einem jeden einen Brotkuchen, ein Stück Fleisch und einen Rosinenkuchen. Danach kehrte alles Volk heim, ein jeder in sein Haus. David ist so richtig in Feierlaune. Nach einem festlichen Gottesdienst spendiert er allerlei Köstlichkeiten für das Volk. Seine Frau Michal übt sich derweil in vornehmer Zurückhaltung. Denn als David schließlich nach Hause zurückkehrt, kommt sie auf ihn zu und spottet. Vers 20. Als aber David heimkam, seinem Haus den Segensgruß zu bringen, ging Michal, die Tochter Sauls, heraus ihm entgegen und sprach: »Wie herrlich ist heute der König von Israel gewesen, als er sich vor den Mägden seiner Männer entblößt hat, wie sich die losen Leute entblößen.« Dass sich David tatsächlich entblößt hat, wage ich zu bezweifeln. Wahrscheinlich hat er lediglich seine königlichen Gewänder ausgezogen und sich unters einfache Volk gemischt. Im ersten Buch Samuel, Kapitel 19, wurde allerdings von einem Vorfall berichtet, bei dem sich Menschen in Ekstase tatsächlich entkleidet hatten. Allerdings glaube ich kaum, dass die Ankunft der Bundeslade dafür einen Anlass geboten hat. Vielmehr macht sich Davids Frau einfach über ihn lustig. Weiter ab Vers 21. David aber sprach zu Michal: »Ich will vor dem Herrn tanzen, der mich erwählt hat, vor deinem Vater und vor seinem ganzen Hause, um mich zum Fürsten zu bestellen über das Volk des Herrn, über Israel. Und ich will noch geringer werden als jetzt und will niedrig sein in meinen Augen, aber bei den Mägden, von denen du geredet hast, will ich zu Ehren kommen.« David steht dazu, dass er die Ankunft der Bundeslade zusammen mit dem einfachen Volk gefeiert hat. Seine Bemerkung, dass er bei den Mägden zu Ehren kommen wird, bedeutet nichts anderes als: Sie wissen es wenigstens zu schätzen, dass ich mich mit ihnen freue. Davids eigene Frau mäkelt dagegen an ihm herum. Nicht umsonst wurden wir in Vers 16 daran erinnert, dass sie eine Tochter des verstorbenen Königs Saul ist. Ihr Umgang mit David spiegelt im Grunde die tiefe Kluft wider, die früher auch zwischen Saul und David bestanden hat. Deshalb endet das Kapitel mit der Bemerkung, Vers 23, »Aber Michal, Sauls Tochter, hatte kein Kind bis an den Tag ihres Todes.« Ihre Kinderlosigkeit sorgt also dafür, dass auch die verwandtschaftliche Kluft zwischen den beiden Königshäusern bestehen bleibt. Das war's mal wieder. Das war eine weitere Folge aus der Sendereihe Durch die Bibel. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.